Ja, hallo, hier ist wieder unser Podcast Bookiewood mit dem Rudi. Wer gleich am anderen, an der anderen Leitung sitzt, an einem anderen Ende, werdet ihr gleich erfahren. Ja, erstmal möchte ich mich bei euch wieder bedanken. Es sind wieder E-Mails reingekommen, nicht so viel wie sonst. Liegt wahrscheinlich an dem guten Wetter zuletzt. Aber ich schaue raus, es regnet heute und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr regnen, wenn wir wieder im Herbst gehen. Und da habt ihr auch mehr Zeit zuzuhören, wieder mehr Zeit zum Lesen. Unsere Autoren vielleicht auch mehr Zeit wieder zu schreiben. Also rundherum eine schöne Zeit. Also ich liebe sie. Ja, die letzten Podcast fand ich auch total klasse, auch für mich. Ne? Wie gesagt, Fantasy-Autoren, das ist immer so ein Leckerchen für mich. Hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und dann haben wir so überlegt, oder ich habe überlegt, ja, was wäre denn auch mal ganz interessant? Und ja, da hat sich da so eine Eigendynamik entwickelt und von dem einen Autoren zum anderen Autoren und der letzte Autor, der Lev Marshall, da haben wir uns drüber unterhalten, über Marketing, über Schreibstil, über das Lektorin und Korrekturwesen und so weiter und so fort. Also ganz viele Sachen rund um das Schreibenleben und Schreiberleben. Und da kam auch ein Name ins Spiel, nämlich der von dem Florian Führen. Und der Florian, der ist genau so ein Mensch, der uns Autoren ein bisschen besser ausschauen lassen will. Und darüber freue ich mich, weil ich habe ihn dann angesprochen und gefragt, Florian, wie schaut's aus? Würdest du uns vielleicht mal zur Verfügung stehen und eine Stunde deiner kostbaren Zeit abzwacken? Und uns Autoren vielleicht mal so ein bisschen über deine Arbeit erzählen. Und da hat er gleich gesagt, jawohl, das mache ich. Und deswegen freue ich mich heute, euch den Florian Führen vorzustellen. Florian, schön, dass du da bist.
Hallo Rudi, danke für die Einladung.
Ja, herzlich gern. Ja, du hast ja schon zugehört. Ich bin heute ein bisschen nervös. Ich bin heute ein bisschen nervöses Hemd. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich heute keinen Autoren an der anderen Seite habe. Oder vielleicht auch Autor, aber ich glaube, so hauptsächlich.
Kein Romanautor bislang, ja.
Siehste, und das macht mich jetzt so ein bisschen nervös. Und weil du ja auch ein Coach bist, ja, habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst, dass du mich gleich anschreist, so 3, 2, 1, Mappen raus. Und du hörst erst auf, wenn du 500 Zeilen geschrieben hast. Aber ich glaube, du arbeitest.
500 Bleistifte anspitzen, jetzt.
Aber ich nehme mal an, deine Arbeitsweise ist doch vielleicht ganz anders. Aber das werden wir im Laufe.
Die weicht wahrscheinlich, ja, die weicht wahrscheinlich in der Hinsicht von manch anderem Coach ab, aber.
Also, es ist kein Bootcamp.
Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, dann würden die meisten Autoren nicht zurückkehren und das ist ein Zweck der Übung.
Ja, Florian, Spaß beiseite oder besser auch nicht. Lass den Spaß ruhig mal dabei. Aber du weißt, wie ich das meine. Florian, so mal ganz jetzt am Anfang, viele werden dich erstmal so als Person gar nicht kennen, vielleicht einfach mal so vorab so ein paar Steckbriefabriss über den Florian. Ja. Wo kommt er her? Wie alt ist er? Was macht er so? Was isst er gerne?
Ja, also ich komme ursprünglich aus dem, also beruflich aus dem Universitätsleben. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit war ich auch in der Lehre an der Uni tätig. Also ich habe Germanistik und Anglistik studiert und habe das auch bis zur Doktorarbeit durchgepeitscht, die jetzt vor kurzem auch veröffentlicht worden ist. Und dementsprechend habe ich auch bis, ja, so sagen wir mal, bis letztes Jahr noch mehr oder weniger in zwei Welten gelebt. Also hier Lektorate und Werbung und dergleichen und auf der anderen Seite dann eben noch Kurse an der Uni und Verwaltungstechnisches und dergleichen. Und das ist jetzt soweit alles durch. Das war auch größtenteils dann eben an die Doktorarbeit gekoppelt. Und ja, dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und das, was mir vorher am meisten Spaß gemacht hat, man taucht ja auch im Studium immer so in verschiedene Bereiche rein. Und das Interessanteste und das, was ich nachher auch im Studium vertieft habe, beziehungsweise in meinen Arbeiten, das war eben das Poetologische. Also wie ist ein Text gemacht? wie funktioniert das, was macht der Autor hier, wie hat er das aufgebaut, etc. pp. Also Linguistik oder dergleichen, das war nie so mein Steckenpferd. Und dann war eigentlich nur die Überlegung, ja, wie mache ich jetzt daraus eine Tätigkeit, sagen wir mal so, weil ich das weitermachen wollte. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt schon Lektorate gegeben. Das waren allerdings anfangs noch Wissenschaftslektorate, also anfangs eben für Bekannte und nachher dann auch freiberuflich. Und das hat mich aber nicht so angesprungen wie das, was ich vorher in der Uni gemacht habe, eben weil es dann Romane, Gedichte und sonst was waren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann versuchst du das irgendwie mit Romanlektoraten und dergleichen hochzuziehen. Und das mache ich jetzt plus minus seit ein bisschen länger als einem Jahr. Also anfangs war es noch ein bisschen durchmischt. Dann kamen noch Kleinunternehmer dazu, die dann auch ein bisschen Hilfe bei der Werbung haben wollten. Und das ist ja wieder auch eine andere Art von Storytelling, sage ich mal, dass man so eine Geschichte für einen Betrieb oder für ein Familienunternehmen oder sowas aufsetzt. Das habe ich dann auch für den einen oder anderen Betrieb gemacht. Macht auch Spaß, aber das wollte ich dann auch nicht vertiefen. Und deshalb stricke ich jetzt dieser Tage noch die Website ein bisschen um und möchte das auch weiter auf Indie-Autoren und das Autorenleben allgemein ausrichten, dass ich neben Lektoraten eben auch Zusatzangebote im Katalog drin habe, also Story-Coaching, wie baue ich eine Story auf, wie baue ich einen Protagonisten auf, welche Motive vertragen sich mit meinem Plot, dann später auch Lektorate oder dass man so Hinweise geben kann, wie bewerbe ich den Text und wie kann ich das Ganze hochziehen? Das Ganze immer rund um das Element Storytelling. Also das ist eigentlich mein Fokus. Jetzt nicht, wie pflege ich das Ganze im Amazon-Katalog ein oder auf sonst welchen Plattformen. Da mag es andere Coaches geben oder vielleicht auch Lektoren, die für sowas besser geeignet sind. Jeder hat seinen Schwerpunkt. Bei mir ist es eben das Geschichten erzählen. Und dem habe ich mich verschrieben. Und was hast du sonst noch gefragt? Ich habe es vergessen, sorry. Was esse ich gerne? Erbsensuppe.
Ich hab ganz ehrfürchtig zugehört, weil das natürlich auch jetzt geballte Infos waren und auch sehr interessant. Für mich jetzt auch als Autor selber, ne? Jetzt noch nicht mal als Gesprächspartner heute von dir, sondern wirklich auch als Autor, weil Schreibcoach, ich weiß noch nicht, ob ist mir vielleicht ein, zwei Mal so über den Weg gelaufen, dieser Ausdruck. Und ich habe mich immer so selber gefragt, so Schreibcoach, was macht denn der wohl, ne? So, und wie sieht das aus, ne? Weil Lektorat, Korrektorat, okay, kennt man, ne? Ist ja so gesehen auch ein Coaching, ne? Gerade als Lektorat, Storytelling und so weiter. Das ist ja, ich nehme mal ganz stark an, dass du das trotzdem noch ein bisschen differenzierter siehst, was du jetzt machst und was ein reiner Lektor macht, ne?
Klar, das ist eigentlich ein bisschen aus der Not geboren. Also mir war eigentlich im Deutschen kein Begriff bekannt, mag sein, dass es einen gibt, wenn ihn jemand kennt, möge ihn mir gerne mitteilen, der das so beinhaltet. Also klar, man kennt Lektoren, man kennt Lektorate und es gibt ja auch diejenigen Lektoren, die sich dann auf einzelne Textgattungen beschränken, also meinetwegen Romanlektoren oder diejenigen, die sagen, ich bin Lektor für fachwissenschaftliche Texte oder sonst was. Und der Ablauf ist aber bei dem, was ich jetzt mit Story-Coaching oder Storytelling oder sonst was bezeichne, ist ein ganz anderer. Also klar wird da auch korrigiert, aber ich gehe nicht nur durch das Manuskript und streiche an, sondern wir gehen ja gleich vielleicht auch noch auf die Abläufe so ein bisschen ein. Teilweise ist es so, dass der Autor dann von mir auch wieder Text zurückbekommt, also wenn dann auch so stichwortartig, so, was weiß ich, gestalte den Protagonisten doch lieber so um, das Motiv würde ich nach da verpflanzen oder streichen oder der Vergleich hinkt oder sonst irgendwas. Und das ist ja was anderes als das, was man letztlich in einem Lektorat macht. Also Lektorat umfasst ja schon mehr als ein Korrektorat, für diejenigen, die Begriffe nicht immer auseinanderhalten konnten. Beim Lektorat habe ich eben noch Stilhinweise mit drin oder umfassendere Grammatikhinweise als im Korrektorat. Also Korrektorat sind halt wirklich die Basics. Und das Storytelling oder Storycoaching ist eigentlich das, was ich im günstigsten Fall mit den Autoren vorab machen möchte. Also nach Möglichkeit, während sie noch am Manuskript arbeiten, dass die mir so die Eckdaten geben, das und das habe ich vor, das ist meine Grundidee, das ist der Protagonist und so weiter. Und dann haben sie vielleicht schon ein bisschen was oder vielleicht sind es auch die ersten 10 Seiten des Manuskripts. Und das guckt man sich an und überlegt dann, okay, wie kann man das entwickeln? Und insofern, denke ich, weicht es ja ab. Und deshalb auch die begriffliche Unterscheidung. Klar kann man, also Schreibcoach ist dann noch so ein Zusatz, das habe ich dann mit reingesetzt, weil es natürlich manchmal auch ins Handwerkliche geht. Also der ein oder andere will dann wirklich einfache Hinweise haben, wie kann ich meinen Text selber besser lektorieren oder sonst was. Das ist ja dann mehr Mechanik, sage ich mal. Und das Story-Coaching, wie gesagt, eigentlich das, was im günstigsten Ablauf dem Schreibprozess vorgelagert ist, wenn es so Sinn ergibt.
Ja, das macht schon Sinn. Hast du auch sehr schön erklärt. Ja, du hast ja jetzt haben wir ja auch so ein bisschen darüber oder du hast es gerade angesprochen über die Vorgehensweise. Kann man ja einfach mal durch, erstmal vorab vielleicht eine Frage, wann meinst du denn, gibt's da den besten Zeitpunkt, wann man mit dir zum Beispiel Kontakt aufnehmen sollte? Ist das schon macht es Sinn, wenn ich so in so einer Findungsphase bin, dass ich denke, oh, ich habe jetzt die und die Idee, so stelle ich mir das vor, diesen Plot, den Protagonisten, das ist was, das gab's noch nie so in der Form. Wird das was bringen oder würdest du sagen, das ist noch ein bisschen früh, ne?
Ja, also ich glaube, wenn man gerade, also wie hat man immer so schön gesagt, die Idee selber ist nichts wert oder vielleicht 2 Cent. Also wenn man gerade die Idee hatte und sagt, ich schreibe einen Roman über, was weiß ich, einen spießbürgerlichen Ritter, der auf die und die Reise geht oder wie auch immer. Das ist ja erstmal in dem Sinne kein Plot. Ich habe noch keine Figuren und ich weiß noch nicht, also um Gott, wir können ja auch noch drüber reden, ob ich überhaupt plotte oder nicht. Das ist eigentlich noch gar nicht mal die Frage, sondern die Frage ist, wie konkret ist meine Vorstellung schon? Und so der erste Gedanke, damit habe ich ja noch nichts Strukturelles. Also wenn ich gerade erst die Idee hätte, würde ich sagen, das ist noch zu früh. Und ansonsten hängt es eigentlich stark vom jeweiligen Autor ab, weil ich mich natürlich auch immer so ein Stück weit auf den jeweiligen Prozess einlassen muss. Also ich kann nicht mein Standardrezept jedem Autoren überstülpen. Also das ist ja dann auch die Frage, der eine plottet mehr, der andere weniger und auf ganz unterschiedliche Weisen. Und dann musst du natürlich überlegen, wie verträgt sich das jetzt damit? Wenn jemand sagt, ich habe jetzt den Part schon stehen und das soll so bleiben, dann muss ich das respektieren und muss da entsprechend mit umgehen. Gibt dann natürlich andere Hinweise, als wenn mir ein Autor sagt, das ist jetzt der Erstentwurf, kannst ja schon mal drüber gucken, wenn du was Strukturelles hast. Und ich weiß, der Autor schreibt es am Ende nochmal und der Feinschliff ist sprachlich noch nicht da. Dann brauche ich nicht zu sagen, da die Metapher ist aber schief oder was auch immer. Sowas kann ich dann überlesen. Dann will ich ja nur die strukturellen Basics haben. Also es hängt viel davon ab, wie der jeweilige Autor überhaupt arbeitet. Manche, die können, und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Selbstkenntnis auf Seiten des Autors gefragt, beziehungsweise auch die Frage, wann man überhaupt Kritik verträgt. Klingt blöde, aber ich glaube, ich kenne es auch von mir selber, wenn es dann auch ein wissenschaftlicher Text ist, aber letzten Endes ist es ja damit der Kritik nicht anders. Man hat so seine Schreibphasen, in denen man einfach kein Feedback von außen haben kann, weil dann entwickelt man gerade erstmal so die ersten Ideen und will die ein bisschen variieren, ein bisschen damit herumspielen und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das macht aber alles keinen Sinn und warum hast du das denn so komisch geschrieben, dann zertrampel ich die Idee, bevor sie überhaupt zu irgendwas werden könnte. Und das ist ja nicht meine Intention. Ich will ja dahin kommen, dass am Ende der Autor selber mit dem Text glücklich ist und nach Möglichkeit einen Text geschrieben hat, der durch meinen Beitrag hoffentlich ein bisschen besser geworden ist. Und das schaffe ich nicht, wenn ich vorab sage, das ist Mist.
Das verstehe ich.
Also man muss es ein bisschen abstimmen und deshalb besteht auch das Prozedere am Anfang ein Stück weit auch daraus, so zu ergründen, was für ein Autortyp ist das. plottet der viel, ist der sehr strukturalistisch, ist das jemand, der wild drauf losschreibt und mir nach einer Woche die ersten 400 Seiten geben kann, von denen er nachher noch 50 hat. So tickt ja jeder
also,
anders.
Also ich stelle mir das dann so vor, also du musst ja eigentlich eine sehr gute Menschenkenntnis haben und dich sehr gut in Menschen auch einfühlen. Also du musst ja einmal das Technische beherrschen, was, so wie sich das richtig anhört, formvollendet kannst. Und aber die andere Seite ist ja genau so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, dich auf denjenigen Menschen einstellen, was du, weil ich kann mir das ist, finde ich, das ist eigentlich, glaube ich, sogar noch schwerer. Das eine ist reine Technik, wo ich sage, so muss das aufgebaut sein, so muss ein Protagonist, so muss ein Spannungsbogen, ja, tralala, etc. Ne? Das weißt du viel, ja, viel besser als ich, weil, ja, du hast das wirklich studiert. Ne? Ich bin ja nur, ja, so ein eingelesener Doktor.
Aber, ja, gut. Das eins muss nicht zwingend besser sein, nein, als aber, das andere. Man eignet sich.
Aber du hast dich da schon, glaube ich, durch mehrere Schichten durchgegraben, die habe ich noch niemals angeschnuppert. Das ist schon okay so, das ist auch, ja, richtig so. Und dieses Menschliche finde ich, weil ich habe ja auch sehr viel mit Menschen zu tun und so und weiß, wie schwer das schon mal sein kann, um, ich sag mal, vielleicht auch zusammen an ein gesetztes Ziel zu gelangen. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch genau weiß, dass dieser Weg, den ich aufzeige, genau der richtige ist, um zu diesem Ziel zu kommen, ist es ja für manch anderen Menschen gar nicht so einfach, weil der Wege gehen muss, die ihn unangenehm sind, die ihm vielleicht sogar ein bisschen wehtun. Und deswegen ist das ja auch eine ganze Menge, ich sag mal, Menschenführung, ne? Einen Menschen da hinzukriegen, aber auch schon mal zu lassen, die Zügel wieder ein bisschen zu geben und hier wieder ein bisschen anzuziehen und sich selbst dann wieder zurückzunehmen, weil das hast du ja auch ganz richtig gesagt und das finde ich auch ganz wichtig. Grundsätzlich ist dieses Werk ja das Ding von dem Autor, ne? Und wenn der...
Ja.
Weil das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, ne? Weil es kann ja auch sein, dass man mal, ja, erklärt oder du sagst, ich verstehe das jetzt nicht. Warum handelt der so? Für mich ist das passt es nicht zum Charakter und ich dir als Autor aber sag, ja, aber ich habe mir ja was vorgestellt, weil das werden ja noch drei, ja, Bücher und das soll diese Entwicklung greife ich jetzt ein bisschen vor. Das kannst du aber noch nicht sehen, ne?
Ja, ja, richtig. Ja, und deswegen, also ich finde grundsätzlich, also selbst wenn jetzt jemand sagt, ich will keinen Lektor oder keinen Storycoach oder sonst was haben, habe ich Respekt vor, um Gottes Willen, nicht jeder muss das machen. Ich finde grundsätzlich ist es nicht verkehrt, egal wer was schreibt, dass ein zweites Paar Augen auf das Manuskript blickt. Und je nachdem, was es ist und in welchem Kontext man das tut, ist es vielleicht noch nicht mal erforderlich, dass es ein geübtes Paar Augen ist. Aber das läuft natürlich auf vielen unterschiedlichen Ebenen ab. Also ich sag mal, über ein falsch gesetztes Komma brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist de facto falsch und ich kann dir sagen, da steht's im Duden, da steht's im Warik und dann ist die Diskussion für mich vorbei. Also wenn der jeweilige Autor das dann immer noch nicht akzeptiert, dann ist das sein Bier. Aber Grammatik ist in dem Sinne nicht diskutabel. Bei Story-Elementen oder bei Motiven, bei Protagonistengestaltung, bei der Entscheidung, in welchem Genre schreibe ich überhaupt oder welche verschiedenen kombiniere ich jetzt miteinander, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Dann kann ich mein Feedback geben, wenn wir jetzt so einen Fall haben, wie du ihn gerade beschrieben hast. Vielleicht ist es ja ein Fall, in dem ich noch nicht nachvollziehen kann, wo geht die Reise jetzt für die Figur hin. Vielleicht, weil ich die Seiten im Manuskript noch nicht bekommen habe. Vielleicht, weil es missverständlich beschrieben ist. Vielleicht, weil ich ein Motiv anders gedeutet habe, als der Autor es beabsichtigt hat, als er es geschrieben hat. Das kann zig verschiedene Gründe haben. Aber ich finde, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, dann den Austausch zu haben, dass der Autor vielleicht noch mal drüber nachdenken kann, ob an der Stelle überhaupt was fehlerhaft ist, ob er es vielleicht mit einer Andeutung ein bisschen deutlicher machen sollte. Ich bin der Letzte, der dann sagt, das muss raus, das ist undeutlich, weil dann denke ich mir, ist es nicht mehr das Manuskript des Autors und das soll es am Ende bleiben. Wenn derjenige dann sagt, das entwickelt sich noch so und so und das ist schlüssig, dann super, sind wir beide am Ende zufrieden. dann sage ich vielleicht noch, ja, dann würde ich das an der Stelle vielleicht so und so schreiben. Und ob es der Autor dann letzten Endes übernimmt, ist ja sein Bier. Also ich schreibe ja nicht den Text für den Autor. Also ich gebe mein Feedback, das mache ich auf unterschiedliche Weise, teils schriftlich, teils über Skype oder Zoom oder was es dann ist ja auch wurscht. Und damit gehen die Autoren auf verschiedene Weise um. Das hängt ja auch vom Einzelfall ab. Also ich sag mal, ein Hinweis, der Vergleich funktioniert so nicht, ist ja ein anderer als, ich finde, unlogisch, wie deine Figur hier in der Szene handelt. Das hat ja ganz andere Konsequenzen. Wenn die Figur falsch motiviert wirkt oder wenn das irgendwie so wirkt, als wäre die nicht kohärent, wenn die im einen Fall himmelhoch jauchzend und in der nächsten Szene ohne Anlass zu Tode betrübt ist, ja, dann habe ich ein Problem. Und dann muss das der Autor vielleicht korrigieren. Es kann aber genauso gut sein, dass der Autor sagt, nee, ich will hier jetzt einen Genrebruch oder einen Erwartungshaltungsbruch oder was auch immer. Und wenn da sich ja künstlerisch was dabei gedacht hat, ja, wer bin ich dann, dem da reinzupfuschen? Dann soll er das so machen. Wenn er das gut erklären kann, dann bleibt es drin. Aber oft genug ist es eben der Fall, dass es nicht ganz so durchdacht ist und dass man auch nicht absieht, als Autor, welche Konsequenzen unter Umständen etwas auch erzähltechnisch hat. Also ich sag mal, wenn ich einen personalen Erzähler habe, welche Auswirkungen hat das dann, welchen Kenntnisstand ich dem Erzähler gebe. So, jetzt weiß Erzähler A von der und der Begebenheit. Wie wirkt sich das jetzt aus, wenn ich jetzt meine Erzählerhaltung ändere? Ne, wenn ich aus dem mal eben einen allwissenden Erzähler mache und sowas. Das sind also Dinge, über die man sich dann austauschen kann, auf die verschiedenste Art und Weise. Wie gesagt, normalerweise mache ich das dann schriftlich oder man Skype mal oder sonst was und spielt so die Grundidee durch. Also ein bisschen was muss schon da sein, bevor man
und also für mich hat es jetzt sich so angehört, dass du eigentlich da wie so ein Schweizer Offiziersmesser dich allen Genres darbietest und du damit klarkommst. Wie gesagt, diese Technik, glaube ich, dass das so ist. Wie sieht das denn? Kannst du das so, dich da in alle Genres reinfühlen? Also wenn da jetzt ein Fantasy-Autor, nein, jetzt kommt ein Erotik-Autor, dann kommt einer, ja, was, ein Kinderbuch und kannst du da immer sagen, ja, komme ich mit klar oder?
Nee, ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Also ich habe natürlich meine eigene Privatlektüre, die ja quer gemischt ist. Also es gibt eigentlich nichts, was ich aus Prinzip nicht lesen würde. Aber die hat natürlich genauso ihre Schwerpunkte wie jede andere Leseliste auch. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich kenne jedes Genre wie aus dem FF und kann das rückwärts flöten, weil das, glaube ich, falsche Erwartungshaltungen weckt. Was ich machen kann, ist, ich kann sagen, okay, ich habe so ein gewisses Grundverständnis davon, wie im Regelfall ein Plot im Genre XY funktioniert. Also auch wenn ich selber, was weiß ich, ein Kinderbuch, wenn wir das nehmen, wenn ich das, ja gut, wir haben alle wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise mit Kinderbüchern Kontakt gehabt.
Die meisten waren mal Kind, glaube ich. Nicht alle, aber
so für ein paar Jahre. Nicht alle, Michael Jackson ist jetzt raus, aber für ein paar Jahre durften wir mal. So. Und das spielt ja auch keine Rolle, ob es jetzt Kassette war oder ob ich es gelesen habe oder selber vorgelesen bekommen oder wie auch immer. Ich habe ja eine gewisse Erwartungshaltung an die Gattung. So, dann weiß ich, da muss eine Moral sein. Es gibt verschiedene Figurentypen. Ich brauche meinen Antagonisten, der sollte die und die Kriterien erfüllen. Das ist ja nicht immer so sehr die Frage, kenne ich jetzt Roman XY, der den Autor inspiriert hat. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe, keine Ahnung, Game of Thrones gelesen und der Roman hat mich in Kombination mit Game of Thrones zu meinem Projekt inspiriert. Mhm. Ist ja vollkommen legitim, aber ich muss ja nicht deshalb alle Romane in- und auswendig kennen. Manchmal ist es von Vorteil, wenn man eine Gattung nicht so gut kennt, hat natürlich auch seine Nachteile, aber das merkt man dann im Austausch, wenn man so sagt, ja, das Motiv wirkt hier irgendwie ein bisschen komisch und dann kommt, ja gut, aber das gibt's da und da auch schon. der Vorteil ist, wenn ich das Genre nicht so gut kenne, und wenn ich dann sage, das wirkt auf mich wie Klischee, dann kann man wahrscheinlich mit 300%iger Sicherheit sagen, dass es Klischee ist, weil wenn es ja auf den Außenstehenden schon wie Klischee wirkt, dann wird es für den Kenner natürlich umso mehr so sein. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich sage, ich habe die Weisheit mit der Schöpfkelle gefressen. Man hat so gewisse strukturelle Grundideen und es gibt auch das ein oder andere Buch, also von Robert McKee und anderen, die ich hier auch permanent neben Duden und anderen auf dem Schreibtisch liegen habe. John Truby ist auch noch so ein Fall, Anatomy of Story, die dann zerlegen, wie verschiedene Genres und Plots auch aufgebaut sind. Also wenn man dann sagt, okay, ich habe eine Liebesstory, das ist das eine Element, dann habe ich vielleicht Elemente aus dem Western, aus dem modernen Drama und weiß ich nicht, die alle bestimmte Aspekte mit reinbringen. Und ich muss ja nicht jeden Western aller Zeiten gesehen haben, damit ich verstehe, wie ein Western funktioniert.
Du musst nur die guten gesehen haben. Alle, die mit Clint Eastwood sind zum Beispiel sehr gut.
Ja, aber das ist auch so ein Beispiel. Also man hat natürlich gewisse strukturelle Merkmale im Hinterkopf und die geht man durch. Und wenn was davon abweicht, dann bespricht man das eben auch. Und jeder oder die meisten Autoren haben natürlich auch die Anforderung, dann ein Stück weit von der Gattung abzuweichen. Insofern ist das gar nicht so oft die Frage, was man schon kennt, wie man das jetzt denken würde. Habe ich anfangs auch gedacht. Aber im Grunde genommen, es kann manchmal von Nachteil sein, wenn man eine gewisse Vorlage nicht kennt, aber dann spricht man kurz drüber und dann ist das Thema eigentlich
durch. Ja, das Genre-Mix scheint ja sowieso, also für mich kommt es so vor, weiß ich nicht, vielleicht fixiere ich mich auch nur zu sehr da drauf. Ich habe das Gefühl, dass es so diese klar abgegrenzten Genre, dass die sich immer mehr so vermischen. Also ich selber schreibe ja auch, dass ich finde, das ist auch wieder so ein Mix zwischen Fantasy und Krimi und Roman, so, das ist ja nichts Festes. Ich finde das selber auch immer sehr interessant, wenn sich verschiedene Genres so ein bisschen vermischen. Und mir ist das nur so aufgefallen, so die letzten Jahre, wenn ich da so Kontakt bekomme zu anderen Autoren und so die Neuerscheinungen mir so anschaue und so, dass die gar nicht so richtig klar einzuordnen sind. Mir fällt das ganz oft auf, wenn ich zum Beispiel auf der Homepage von Writers Online, wo ich Autoren vorstelle mit ihren Büchern, wenn ich dann Anfragen bekomme und wo ich dann erstmal selber schaue, in welches Genre ordne ich die denn jetzt zu und dann schon mal den Autoren anschreiben muss und sag, also mir ist es jetzt nicht so ganz klar, wo ich den ablegen soll. Ja, was schreibst du da eigentlich? Ja, du weißt, was ich meine. Man will ja auch nicht, vielleicht ist einer brüskiert, wenn der auf einmal, hör mal, was hast denn du denn in eine Erotik reingetan, ne? Und ich, ja, mein Gott, deine Leseprobe hat mich einfach darauf schließen lassen, tut mir leid. Ja, das ist doch eigentlich ein Krimi. Du weißt was, also, und schon mal ist es sogar sehr schwer für bestimmte Autoren, das Genre festzumachen und sagen, eigentlich, das ist halt ein Mix, ne? Es ist, und das hörst du sehr oft, dass das alles so Mischwesen mittlerweile sind.
Ja, deshalb muss ich auch sagen, auf Genre selber lege ich gar nicht so einen großen Schwerpunkt, sondern für mich ist dann einfach interessant, was sind hier die Typen und die Strukturelemente, die mit reinspielen. Also wenn ich einen depressiven, bürgerlichen Protagonisten habe, dann schließen sich automatisch dadurch verschiedene Handlungsbögen aus. So, den kann ich nicht in Rom in eine Arena setzen. Es sei denn, ich möchte eine Parodie oder sonst irgendwas schreiben. Na, also dadurch ergeben sich ja immer gewisse strukturelle Konsequenzen. Und wenn man das so flexibel betrachtet und denkt, okay, ich habe jetzt meine Spielwiese, ich habe jetzt Element A, das ist vielleicht ein weiblicher Protagonist und ich habe Thriller-Elemente, ich möchte einen, durch Liebe motivierten Mord oder sonst was haben, ist dann das eine Motiv, da hängt vielleicht wieder was anderes dran. Und so entwickelt sich nachher der Rattenschwanz. Und dann ist es gar nicht so sehr das Problem. Klar muss man es nachher verorten, auch um es auf den entsprechenden Plattformen irgendwie zu verschlagworten. Aber fürs Schreiben selber, finde ich, ist es eigentlich von Nachteil, wenn man sich einem bestimmten Genre zuschreibt, weil man sich dadurch zu sehr einengt. Und der Reiz liegt ja manchmal sogar darin, das zu kombinieren. Also ich sag mal, bestimmte Autoren oder andersrum, bestimmte Leser würden ja in deinem Genre vielleicht auch nicht erwarten, dass da so viel Humor reinkommt, weil manche Autoren das schlicht und ergreifend nicht machen.
Das Problem habe ich oft. Ja, komischerweise. Ich denke immer, es ergibt sich von selbst, auch durch meine Texte, auch durch meine Werbetexte. Und dann kommt immer wieder, aber ich lese ja nicht so gerne Horror. Und ich, das ist überhaupt gar kein Horror. Ja. Ne? Also wenn ist es überhaupt so ein bisschen Grusel, paranormal. Also Horror ist es nicht. Ja, ach so. Ja, dann kann ich ja mal reinlesen. Ja. Und ich so, warum versteht das denn keiner? Probieren. Was mache ich falsch? Florian.
Ja.
Du musst mir helfen demnächst.
Du hast demnächst die Line liegen. Klingelt nachts um 1:30 wieder. Ich habe wieder eine Rezension.
Ach, Rezension, da bin ich schon fertig mittlerweile. Und solange es, oder die meisten sind ja sehr positiv bei mir, deswegen bin ich da noch nicht so an den Grenzen. Vielleicht beim nächsten Buch mal gucken. Dann kannst du mir wieder aufhelfen. Ja. Aber das wäre jetzt, das nur mal so jetzt aus dem Kontext heraus, dass wenn ich dir sagen würde, mir geht's jetzt gar nicht so um meine einzelnen Bücher, aber mir ist aufgefallen, ich werde zu oft falsch verstanden. Kannst du dir bitte mal meine Webseite angucken und guck dir mal so ein paar Werbetexte an? Kannst du mir sagen, woran es liegt? Das willst du doch bestimmt auch machen.
Na? Das kann man auch machen, ja, klar. Ich meine, man weckt ja durch verschiedene Faktoren, die so zu dem Gesamtpaket Buch beitragen, auch gewisse Assoziationen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Marketing-Experte bin und jedes Prozedere schon durchlaufen habe. Aber einfaches Beispiel, was weiß ich, wenn ich ein Buchcover mit blutigen Krallen hab und im Hintergrund sehe ich ein dunkles Schloss, was leicht beleuchtet ist, dann wecke ich dadurch natürlich einen gewissen Erwartungshorizont. So, dann erwarte ich nicht, dass das eine bürgerliche Komödie ist. Und genauso kann das natürlich mit Werbetexten sein oder mit Snippets oder sonst was, vielleicht auch mit der Online-Präsenz etc. pp. Und klar, darüber kann man sprechen. Also das kann man so durchgehen und einfach mal Ideen austauschen. Und es muss ja nicht immer ein Lektorat sein. Also für sowas biete ich auch gerne Hilfe an, um Gottes Willen. Ist nicht gesagt, dass ich da immer die ultimative Lösung habe. Die möchte ich auch gar nicht versprechen. Sondern man tauscht sich einfach ein bisschen über Ideen aus. Ich sage, was ich vielleicht auf dem Markt beobachte, so wie du das bei deinem Verzeichnis bei Writers Online und sonst wo ja auch tust. Und ja, dann geht man es durch und überlegt, okay, woher kann es denn kommen? Wenn das jetzt wirklich so der Fall ist, dass viele Rückmeldungen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar negative Rezensionen kommen, dass ein Autor dann sagt, ich verstehe das nicht, irgendwie scheinen die alle was anderes zu erwarten, alle wollen eine Komödie haben und meine Figuren sind am Ende alle tot.
Das kann aber das kann auch lustig sein.
Vielleicht überlegen, woher es kommt. Das kann lustig sein, ja.
Vielleicht hat man einfach nur einen anderen Humor.
Das ist ja super.
Ich meine, Monty Python wurde auch lange Zeit total falsch verstanden. Ja, das kann auch sein,
natürlich. Absolut, absolut. Und viele Autoren machen es ja auch absichtlich. Mhm. Die haben diese Brüche absichtlich drin und die wissen dann auch, was sie machen. Aber ich glaube, es erfordert einfach ein bisschen Routine und Übung und hin und wieder auch mal ein bisschen Feedback von außen. Wie gesagt, dass einfach ein frisches Paar Augen da drauf guckt und dann sagt, ja, pass auf, an der und der Stelle hätte ich das vielleicht anders formuliert. Dein Slogan, der klingt ein bisschen anders oder vielleicht die Website nicht so und so gestalten oder die Musik im Hintergrund oder was auch immer es ist, was dann vielleicht von einer Botschaft ablenkt oder ein anderes Genre erwarten lässt oder insgesamt einen anderen Plot.
Ja.
Klar, sowas kann man auch
machen. Jetzt bin ich Autor, also ich bin jetzt der Rudolf Otto Schäfer. Ich habe jetzt meinen vierten Fletcher-Band endlich fertig und möchte unbedingt auch mal den Schreibcoach Florian Führen ausprobieren, weil ich natürlich noch besser werden will als von den letzten dreien. Jetzt habe ich das Manuskript hier liegen und jetzt bin ich auf deiner Seite und gehe auf Kontakt und dann wird mir angezeigt, schreib mir. Lass mich bei deinen Problemen helfen. Dann sage ich, ja, gerne, genau das möchte ich. So ne? Und dann sehe ich auch hier schon deine E-Mail-Adresse, das packen wir auch alles nachher unter dem Podcast, also da muss ich jetzt keiner was mitschreiben. Das könnt ihr alles in Ruhe nachher nachlesen, da packe ich vom Florian die Webseite rein und das ist ganz einfach, da mit ihm Kontakt aufzunehmen. Also ihr müsst jetzt nichts mitschreiben. Ihr könnt euch entspannen und zurücklehnen und weiter zuhören. Ja, jetzt habe ich...
Ist auch das Einfachste per E-Mail. Also man erreicht mich auch auf Twitter oder auf anderen Kanälen, aber ich denke, E-Mail ist immer noch das Einfachste und dann vereinbaren wir in aller Regel, so ist so dann der Ablauf, erstmal einen Termin, um mal miteinander zu telefonieren, zu skypen, was auch immer besser passt, dass man sich ein bisschen beschnuppern kann und kennenlernt und ja, wie ich das eben gesagt habe, dass man auch so ein bisschen den Ablauf und die Idee versteht, dass wir beide auf derselben Seite sind, damit ich nicht anfange, durch die Story zu holzen, bevor sie überhaupt geschrieben ist. Und dann überlegen wir in der Regel gemeinsam, was so der beste Ablauf ist. Also für diejenigen, die Interesse haben, meldet euch gerne. Und wie das abläuft, das hängt dann von euch ab. Also der eine, ja, es klingt ein bisschen es gibt Autoren, die diktieren, es gibt Autoren, die schreiben mit Scrivener, es gibt andere, die schreiben noch auf dem MS-DOS-Rechner, es gibt andere, die schreiben von Hand. Und das muss ich natürlich einkalkulieren. Da muss ich irgendwie überlegen, ja, wie mache ich das jetzt? Wann bekomme ich meinen ersten Packen Text? Und da will ich ja keinem auf die Füße treten. Deswegen muss man dann ein bisschen überlegen, was so das optimale Prozedere ist, damit beide am Ende glücklich sind, damit es auch funktioniert. Und damit ich nicht 50 Seiten Feedback geschickt habe, bevor eure erste Seite
steht. Ja, jetzt bin ich ja der Autor. Jetzt habe ich ja deine E-Mail-Adresse, jetzt habe ich dich angeschrieben, lieber Florian, habe deine Webseite gesehen, ich habe dich im Podcast gehört, das war ja total klasse. Ihr beiden seid ja super lustig und ich habe sehr viel Information bekommen und jetzt möchte ich natürlich, dass mein Text, dass du den da mal so richtig schön fein schleifst und so, darf ich dir mein Manuskript schicken? Und dann sagst du natürlich, logisch. Ja, sicher, mach das mal.
Ja, der Ablauf ist ja dann eigentlich so, also je nachdem, wie weit du dann bist als Autor, schickst du mir eine unterschiedliche Textmenge. Also ich sag mal, wenn die gerade erst aufkeimt, dann vielleicht so die ersten 10 Seiten oder sowas. Wenn du jetzt sagst, das Manuskript ist schon fertig, dann wäre es vielleicht gut, dass man vorher mal drüber spricht, was passiert und wo sind so die größten Wendepunkte und wo gibt's Probleme, womit bist du unzufrieden etc., dass man das erstmal durchspricht, bevor ich es lese. Und dann muss man überlegen, was ist jetzt sinnvoll, geht man gleich in ein Lektorat rein. Also ist der Autor soweit schon happy damit und möchte einfach nur sicherstellen, dass es so der letzte Schliff ist, vielleicht stilistisches oder Dialoggestaltung, dass die überzeugend rüberkommen, die Dialoge. Oder ja, vielleicht auch kannst du die 5 Seiten mal lesen mit Blick auf, keine Ahnung, Wendepunkt XY, sowas. Kann man alles im Einzelfall sehen und deshalb ist es auch schwer, dann pauschal zu sagen, ich biete an, du schickst mir 5 Seiten und ich sag dir, was mit deinem Roman nicht stimmt. So leicht ist es ja dann leider nicht. Ich wünschte, das könnte ich, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen und auch nicht allzu seriös. Insofern, schreibt mir gerne mit dem aktuellen Stand und euren Vorstellungen und sofern ihr dazu in der Lage seid, mit einer gewissen Selbsteinschätzung, was ihr schon gemacht habt, wo es hakt, wo es vielleicht bei vergangenen Projekten nicht gestimmt hat, was euch selber unzufrieden macht oder ja, vielleicht auch sprachliche Mängel oder sonst was. Also der eine ist ein super Dialogschreiber und bekommt aber partout das Komma nicht an die richtige Stelle und der nächste hat den Duden gefressen und ja, hat jedes Mal Probleme mit einer Klimax in der Handlung oder sonst was. Also so ist jeder individuell und dementsprechend möchte ich das auch individualisieren und auf die jeweiligen Autoren zuschneiden, weil es sonst nichts bringt. Also ein Lektorat ist ziemlich universell. Also in dem Fall, wenn das Manuskript fertig ist, entscheidet der Autor vorher, schicke ich das in Print oder als Datei. Normalerweise nimmt man dann die PDF oder ihr schickt mir das Buch zu oder je nach Umfang kann man auch mal sagen, man macht es in einem Google Doc, dass man dann mit Kommentarblasen arbeitet oder so. Das ist manchmal schon mal ganz praktisch für so kleinere Passagen. Das geht also auch. Und mit dem Lev Marshall, mit dem ich jetzt zuletzt noch zusammengearbeitet habe, an seinem zweiten Projekt, haben wir auch ein ganzes Scrivener-Projekt synchronisiert, was Scrivener selbst nicht wirklich mag. Also ich würde es nicht empfehlen. Aber mit ein paar Kniffen kommt man dahin und dann kann man auch innerhalb des Programms so einen ganzen Lektoratsprozess durchziehen, dass man dann so verschiedene Lektoratswellen hat. Also erstmal mit Blick auf Plot nochmal durchgehen, dann Rechtschreibung und so weiter und so fort, damit der Autor dann die jeweiligen Änderungen übernehmen oder ablehnen kann.
Ja, das hört sich ja ganz gut an. Ich habe mal in der Zeit auch mal eben kurz hier nochmal deine Webseite überflogen und muss sagen, also eigentlich sind da auf alle Fragen, die man haben könnte als Autor, schon Antworten und auch schon Hinweise. Also das ist wirklich sehr übersichtlich und sehr schön gestaltet von dir.
Danke. Es ist derzeit, also ich muss dazu sagen, sollte da jemand drauf stoßen, also schaut es euch gerne an und ich freue mich, wenn die Tipps helfen. Es ist derzeit nicht ganz aktuell, weil noch ein Online-Kurs dazukommen soll und weil ich ein paar alte Beiträge rausschmeißen möchte, weil ja aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe, dass ich anfangs eben auch mit Unternehmern zusammengearbeitet habe und das möchte ich jetzt so weit überholen, dass es sich auch ausschließlich an Autoren richtet. Also solltet ihr da jetzt noch was finden, dann denkt, Moment, was hat das jetzt mit meinem Buch zu tun?
Ja, aber ansonsten, also ich kann raus, wirklich allen Autoren, die heute hier zuhören und die Interesse an so einem Coaching haben, beziehungsweise auch mal Lektorat, Korrektorat suchen, kann ich nur sagen, geht mal auf die Seite von Florian. Die ist wirklich sehr übersichtlich. Da steht sehr, sehr viel schon drin, was du so alles machst, auch worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, weil die Stunde will ich nutzen, dass wir wirklich so in diesem Autorenrahmen bleiben und weil du machst noch hier Suchmaschinenoptimierung, klar, Seitenoptimierung, Werbestrategien und so weiter. Also du bist da wirklich sehr breit aufgestellt. Aber ich nehme an, so würde ich das mal, wenn ich jetzt in meine Glaskugel schaue, wird sich das alles mal ein bisschen zuspitzen demnächst. Und ich glaube, du richtest dich ja selber auch schon darauf aus. Dann hast du ja selber schon gesagt, Indie-Autoren, Autoren-Coaching. Und da bleibt ja zwangsläufig, weil ich kenne das, ne? Ich glaube, hier bei uns in NRW, wir haben 24 Stunden am Tag. Ich weiß es nicht, wie es bei dir aussieht, aber
ich bin ja auch in NRW.
Also da guck mal, dann hast du genau das Gleiche, hast ja genauso viele Stunden wie ich. In anderen Ländern geht.
Ich glaube, ihr klaut uns keine hier.
Also ja, ich habe mal gehört, in anderen Ländern geht die Sonne gar nicht unter. Nur wir müssen halt mit den Stunden auskommen und dementsprechend, glaube ich, wirst du dich dann auch da fokussieren müssen zwangsläufig und das ist ja auch ganz gut so, weil du möchtest ja auch noch irgendwie ein bisschen selber leben demnächst.
Zwischendurch, wenn ich gerade mal kein Buch in der Hand habe. Ja.
Da möchtest du auch mal ein bisschen selber lesen.
Und
apropos richtig. Lesen.
Und wie gesagt, Herbstsuppe.
Ja, genau. Apropos Lesen, wie ist das? Kannst du noch genussvoll lesen oder fällt dir das schwer? Bist du immer in der Arbeit drin?
Jein. Also ich muss mich schon bei manchen Dingen zwingen, dann den analytischen Teil im Oberstübchen auszuschalten. Also, und das ist manchmal tatsächlich schwer. Ich habe so meine Phasen am Tag, wo ich mittlerweile ganz gut einschätzen kann, okay, dann und dann kann ich das wirklich einfach lesen, ohne dass ich aus Reflex schon einen Bleistift in der Hand habe. Das geht schon. Aber schwieriger ist es beispielsweise bei Filmen. Das schalte ich dann weg. Wenn der Plot nicht, also nee, dafür ist mir die Lebenszeit zu schade, wenn ich 15 Minuten im Film drin bin und ich denke, nein, Das wird's nicht mehr. Du kommst nicht, da kommst du nicht mehr rum. Also der Plotfehler, den kannst du nicht mehr ausgleichen. Nee, dann ist vorbei. Bei Romanen, früher habe ich mich tatsächlich gezwungen, jedes Buch zu Ende zu lesen. Also das ist ein Makel, den ich mittlerweile ablegen konnte. Aber ja, also ich habe auch noch Privatlektüre und die kann ich auch genießen. Manchmal muss man sich ein bisschen dazu ermahnen, aber es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, ob man gerade in einem Projekt drin ist oder darüber dann nachdenkt, weil man merkt einfach, dann sucht das Hirn diese Muster. Also wenn man gerade festgestellt hat, halt, warte, da ist irgendwas mit dem Erzähler nicht stimmig, und dann guckst du in jedem anderen Text auf den Erzähler und denkst, wie macht der das denn? Wie macht der das denn? Und ja, also es ist nicht immer glücklich und ja, eigentlich ist mein Leben die Hölle. Nein, es macht mir Spaß und ich zerpflück sowas auch irre gerne, deshalb mache ich es ja. Und ich kann es auch privat machen und mache mir dann gerne auch schon mal so Listen oder streich mir dann was an oder schreib mir was raus, wenn ich denke, ah cool, das könnte man vielleicht auch irgendwo einsetzen, weil ich das wirklich gerne mache, das so zu zerlegen. Das klingt jetzt übermäßig analytisch, aber es ist tatsächlich so simpel, dass man es einfach rausschreibt oder sich einen Pfeil dran macht oder so. Also so komplex ist es jetzt nicht. Aber ich mache mir da schon dann so meine Notizen innerlich und merke das an. Ich kann aber auch genauso gut einfach mal ein Gedichtband nehmen oder, was weiß ich, ein Science-Fiction-Roman oder sonst was und da einfach mal durchblättern, ohne mich dann gezwungen zu fühlen, zu überlegen, halt, warte, hier stimmt was nicht, was stimmt hier nicht. Das geht schon.
Ja, bei Filmen oder Serien kann ich dir jetzt mal einen Tipp geben, wo du wahrscheinlich nach einer halben Stunde wirklich abschaltest. Habe ich gestern nämlich gehabt, mein Tipp, Netflix, The Island. Sehr, sehr schön. Also,
okay.
Wo Protagonisten total anders reagieren, als du schreist die ganze Zeit förmlich, nein. Nein, das macht man nicht. Keiner macht das. Und kennst du das, wenn es so perfide ist, dass es schon auf der Spitze, dass du denkst, ist das jetzt eine Persiflage? Und dann guckst du wie gebannt.
Ja.
Und ich habe mit meiner Frau wirklich sehr lange gestern Fernsehen geguckt. Es ist eine Miniserie von 7 Folgen. Ich glaube, wir haben 4 geguckt. Nicht, weil diese Story unheimlich gut ist. Nein, genau das Gegenteil. Und ich habe dann nur zum Schluss gesagt, ich möchte jetzt wissen, wie das zu Ende geht. Aber die ganze Zeit schreibt dein ganzer Körper, nein, das macht keiner. Wenn du Netflix hast, guck mal rein, du wirst genau wissen, was ich meine.
Ja, ich beschwere mich dann, während ich im Fernseher
sitze. Du wirst es sofort merken. Also, am Anfang habe ich gedacht, oh, toll, tolles, das sind gute Gedanken. Mal gucken, wie sie das da so umgesetzt haben. Und dann war, nein, weil ich bin genauso wie du. Also jetzt nicht so analytisch wie du jetzt.
Also ich meine,
das habe ich Gott sei Dank noch nicht, weil ich glaube, dann wird mir so ein bisschen das Genuss beim Lesen so abgehen, so, weil ich weiß, wie das ist, wenn man selber im Schreibprozess ist und du sehr nach Grammatik schaust, nach Kommasetzung und so weiter und so fort, nach Wortwiederholungen und alles, was dazugehört. Und wenn ich dann selber lesen will, bin ich immer noch in diesem analytischen Denken und das macht mir dann keine Freude. Ne? Und ich brauche immer so meine Zeit zum Schreiben und dann, wie du das merkst, merke ich, aha, jetzt ist Zeit zum Lesen. Und für mich ist es immer auch ganz, ganz wichtig, dass Menschenwesen agieren, dass sich das echt anfühlt, dass das nicht aufgesetzt ist oder wo man sagt, das wird keiner so machen. Ne? Selbst wenn es jetzt ein ausgedachtes Fabelwesen ist, muss es für mich immer noch bestimmte Gesetzmäßigkeiten erfüllen, wo ich sage, das macht es für mich trotzdem echt. Du weißt, was ich meine. Und das kann ich heutzutage gar nicht mehr ab. Ne? Also früher habe ich auch solche Bücher gelesen, die das nicht zum Prinzip gemacht haben, sondern ich habe es einfach so hingenommen, habe gedacht, na gut, der Autor hat das sich einfach so gedacht und habe es halt gelesen mit diesem Gefühl im Bauch. Ja gut, ne, hast du durchgeackert, stellst du ins Regal, hast du gelesen. War eine Leistung, ne? Mittlerweile muss ich sagen, jetzt so, wenn du die 50 geschafft hast, sage ich mir, nee, du hast nur eine gewisse Lebenserwartung, du hast eine gewisse Zeit zum Lesen, das tue ich mir nicht an. Und dann Nee, nach,
nee, es ist auch, muss auch nicht nee,
nach drei, sein. Man ich sag, ich gebe jedem Buch, gebe ich drei Kapitel, gebe ich. Weil ich sage, das ist schon mal ist ja. es holprig am Anfang. Ne? Und es kann sogar schon mal sein bei Kurzgeschichten, ja. dass der Autor auch so ein bisschen in Fahrt kommen muss. Ne, das habe ich dann auch schon mal gehört. Ja, warte mal ab, Band 3 geht klasse, dann nimmt es Fahrt auf. Muss man schon mal so ein bisschen sehen. Okay. Aber bei Büchern, also im Roman jetzt und so, wie gesagt, so 1, 2, 3 maximal. Und wenn es dann immer noch nicht, dann mache ich es auch echt zu und sage, nee, sorry, also
kann ich nicht. Dafür gibt es einfach zu viel.
Ja, es gibt ja mittlerweile echt eine Riesenmenge. Ne? Das ist Vorteil, kann ja. Nachteil sein. Ne? Viele Indie-Autoren sagen, ja, wir verschwinden alle unter so einem Wust. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian, ich sag mal, eine gewisse Qualität wird sich immer durchsetzen.
Glaube ich auch.
Also Autoren, die da nur so wischiwaschi und so für sich so ein eigenes Ding mal machen wollen, weil sie mal ein Buch geschrieben haben wollen oder weil sie irgendwie ein Erlebnis, was sie mal in der Kindheit hatten, da für sich aufarbeiten. Also Leser sind da, glaube ich, sehr, sehr direkt. Ne? Entweder wirst du gelesen oder du wirst nicht gelesen. Du wirst deine Fans bekommen, wenn du eine bestimmte Sache gut machst. Ja. Und deswegen sage ich immer, also ja, es ist halt sehr viel, aber es hat auch was Gutes, weil es gibt auch viele Geschichten, die vielleicht sonst früher so nicht auf den Markt gekommen wären. Weißt du, wie ich meine?
Ne? Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das hat sich wirklich zum Positiven geändert, dass man bestimmte Risiken eingehen kann oder auch mal unkonventionell schreibt, Dinge, die vorher vielleicht, sage ich mal so, bevor wir jetzt, also wenn wir die vortechnische Zeit, die Zeit vor den Computern betrachten, was da vielleicht so Flugblättern vorbehalten war oder so, dass man wirklich dann schreiben kann, was man will. Das ist, denke ich, heute absolut ein Vorteil. Und umgekehrt glaube ich nicht, dass der beste Marketingapparat und das noch so große Budget für welche Werbebanner auch immer auf Facebook oder was auch, weiß der Teufel, ob es der Newsletter ist oder sonst was, wenn der Roman Käse ist, ist der Roman Käse. Daran ändert der beste Newsletter und auch die sonstige Social-Media-Strategien nichts. Deshalb sage ich ja dann auch, ich habe gewisse Dinge, die ich auf dem Markt beobachte und die teile ich gerne. Ich habe auch nicht alles selber ausprobiert. Ich kenne auch nicht alles selber. Aber im Kern, denke ich, ist es eben das, was du vorhin bei den Geschichten angesprochen hast, Rudi. Wenn ich der Figur nicht Glauben schenke bei dem, was sie sagt, dann spielt das keine Rolle, ob das in einem Facebook-Post, auf einem Pin oder in einem Newsletter steht. Ich will die Story nicht lesen. Und genauso ist das, wenn der Autor mir stilistisch irgendwie zuwider ist. Was weiß ich, vielleicht flucht er auf jeder zweiten Seite oder der schreibt vielleicht eine Figur in einem Dialekt, der mir nicht passt oder was auch immer. Es kann ja auch ein Plot sein, der mir zuwider ist. Und das heißt ja nicht, dass der jeweilige Autor schlecht ist und dass der auf sein Leben verdammt sein wird, irgendwo auf den letzten Rängen der Bestseller rumzukreuchen, sondern dann heißt es ganz einfach nur, dass der eine Leser eben die Geschichte so nicht mochte oder die Zusammenstellung aus verschiedenen Elementen. Und das habe ich zu akzeptieren und gut ist. Wenn mir das nicht passt, lege ich es weg und das macht jeder andere Leser auch so. Und da, wie gesagt, daran ändert das beste Marketing nichts. Und ich denke auch, das gute Storytelling wird sich immer durchsetzen. Da kann jede Technik kommen. Deshalb glaube ich auch, die guten Autoren machen sich nicht wirklich einen Kopf darüber, welche große neue Plattform jetzt kommt, ob es Snapchat ist oder Instagram oder sonst was. Klar ist es gut, wenn man da vertreten ist. Aber es ist eben nicht zwingend. Es gibt ja auch Autoren, haben wir selber schon drüber gesprochen, die vollkommen ohne auskommen.
Und die verkaufen Bombe. Ne?
Wie blöd.
Ja, und wo ich dann auch so denke, ja, wie Marketing. Ich glaube, also ich kenne Autoren und ich freue mich auch darüber, weil ich die auch sehr schätze. Und die sagen, du, ich mache kein Marketing. Ich ab und zu mal auf Facebook, wir haben mal ein neues Buch ist fertig und dann alle, ah, schön. Und dann war es das. Ja. Wo ich sage, wow. Das ist ja Das ist ja klasse, ne? Und deswegen ja. gibt's auch dafür, glaube ich, nicht so eine Geheimformel, wo man sagen kann, der macht das, der verkauft, übernehme ich jetzt mal so in Anführungszeichen 1:1, ne, kupfer da mal was ab, wie der das so macht und wundere mich dann, ja, aber verkauft trotzdem irgendwie nicht, ne? Komisch, weil es sind halt sehr viele Faktoren. Ne? Vielleicht muss dir der Autor auch selber ein bisschen sympathisch sein. Irgendwie vom Schreibstil muss es passen. Und da muss ich auch immer dazu sagen, viele verrennen sich ja, glaube ich, so in den Gedanken. Selbst, ich sag mal, jetzt mache ich mit dir zum Beispiel so ein Projekt, ne? Und ich glaube, ja. dass das, was ich da mache, das ist total klasse. Und im Vorfeld habe ich vielleicht schon Bücher abgeliefert, die auch super Bombe gelaufen sind. Und jetzt nehme ich dich noch dabei, und weil ich will das noch besser machen, ne? Und bespreche alles und mache das Marketing auch noch mal mit anderen Leuten zusammen, vielleicht auch noch mit dir. Und dann stelle ich das da so rein und freue mich und denke, warum verkauft sich's nicht so richtig geil? ich kriege dann vielleicht mal so ein paar Rezensionen, die sagen auch, ja, tolles Buch, hat mir Spaß gemacht, weiter so, war nett, ne? Und du so, what? Ich will nur damit sagen, dass ein Buch, ich sag mal, ein sogenannter Bestseller wird und wirklich, wirklich richtig geil verkauft wird, dass du sagst, boah, ey, eigentlich könnte ich meinen Job kündigen, ich kriege so viel Kohle jeden Monat. Das ist in den seltensten Fällen so. Das ist nicht, das passiert nicht andauernd, das ist selten. Und manche haben vielleicht auch so eine kleine Spitze, wo sie mal 3-4 Monate sehr gut verkaufen, der aber relativ schnell wieder nach unten geht, weil das wieder überspült wird mit den ganzen Neuerscheinungen. Deswegen auch eine richtig klasse Geschichte mit einem richtig gut geschnittenen Text und einen ansprechenden Cover, muss nicht sein, dass der sich jeden Monat 4000 Mal verkauft. Ne? Vielleicht ist da auch nur eine besondere Sparte, die du da bedienst, ne? Die relativ klein ist, diese Fanbase. Und weil viele machen das, glaube ich, immer dran fest, ein Buch ist so gut, wie es verkauft wird. Und da sage ich immer, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, aber viele machen es fest. Autoren
deshalb denke ich auch, das Wichtige ist eigentlich, dass man sich mit der Art, wie man schreibt und mit den Formaten, die man dafür wählt, dass man damit selber im einen ist, im Reinen. Also, dass sich das verträgt. Wenn ich selber merke, was weiß ich, keine Ahnung, Newsletter ist nichts für mich. Ja, vielleicht sollte ich dann keinen Newsletter schreiben, weil es zu gedrungen wirkt. Klar, viele Autoren werden sagen, das ist aber Nummer 1 Plattform und ist besser als alles, was du an sozialen Medien haben kannst. Mag alles sein, aber wenn es am Ende alle, die auf Newsletter drauf sind, löschen oder wenn die deswegen vielleicht sogar, obwohl sie meine Bücher mögen, aber deshalb vielleicht aufhören, meine Bücher zu mögen, weil sie denken, mein Gott, was schreibt das für furchtbare Newsletter, dann ist das ja nicht im Sinne des Erfinders. Und vielleicht finden die meinen Erzählstil im Roman super, aber ich schreibe vielleicht irgendwie komisch im Newsletter. Und genauso finde ich, merkt man auch immer, wenn Autoren versuchen, es zu vermeiden, zu fluchen in einem Manuskript. Manchmal gibt's einfach kein besseres Wort. Ich werde es jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Aber wenn das der Begriff ist, den ihr im Kopf hattet, als ihr die Szene geschrieben habt, dann sollte der da stehen. Und dann sollte man sich nicht denken, ja, aber vielleicht mag dann der und der das Schimpfwort nicht oder vielleicht passt es dann nicht und dann lasse ich es lieber raus und dann ändere ich die Szene und man merkt es nachher. Man liest, da ist irgendwas steif und komisch und die wirken jetzt auf einmal hölzern und man hat den Konflikt vielleicht nicht aufgelöst, weil das eben fehlt. Und deshalb finde ich das auch wichtiger, dass man damit im Reinen ist und mit seiner eigenen Geschichte zufrieden und dass die vielleicht, wenn es nur 10 Leute sind, die das nachher genauso toll finden wie ich auch, dann kann das ja schon auf eine gewisse Art und Weise ein Erfolg sein. Vielleicht ist es kein finanzieller Erfolg, aber dann habe ich 10 Leuten eine coole Geschichte erzählt, von denen die vielleicht anderen erzählen und so weiter und so fort.
Ja, damit hast du alles gesagt und deswegen mein mein Fletcher, der flucht ja sehr gerne. Und das macht mir besonderen Spaß an dieser Figur, ne? Obwohl ich auch schon mal gedacht habe, naja, vielleicht beende ich jetzt auch mit dem vierten Band diese Fletcher-Serie, obwohl ich glaube, das wird nie zu Ende sein. Aber ich habe man ist ja schon mal in so einer Zwickmühle. Du kennst das vielleicht auch, ne? Du hast eine Sache, die liegt dir sehr gut, die liegt dir auch am Herzen und du hast dich auch in deine ganzen Protagonisten da so ein bisschen drin verknallt und lebst mit denen ein bisschen mit. Ja. Und im Alltagsgeschehen tauchen die auch schon mal auf, ne, lässig an der Wand gelegt mit einer Zigarette zwischen den Zähnen und sagt, hör mal, wann schreibst du mich endlich weiter, du Idiot? Und ja, sorry, tut mir leid, Fletcher, ich habe momentan unheimlich viel um die Ohren, ich muss auch so einen Podcast mit dem Florian machen.
Ja, milde Form von Schizophrenie ist in diesem Feld immer von Vorteil.
Das kann vom Vorteil sein, manche beschleunigen das durch reichlich Alkoholkonsum, da bin ich jetzt von abgerückt und ich habe immer nur noch die Teetasse, weil ich glaube, das ist besser für mich, ich habe das einmal probiert. Ich wollte irgendwie mal so einen auf, wie man sich das vorstellt, auf Hemingway machen. Und habe ich mal irgendwie was geschrieben abends und ich war nicht mehr so ganz klar. Und ich habe das am nächsten Tag, ich habe das direkt gelöscht und ich so, mein Gott, das ist ja fürchterlich. Nein, also ich empfehle das nicht unbedingt. Nein, Spaß.
Also eine schlechte Story wird auch durch
eine Flasche Whisky schlechter. Ne? Also das können nur ganz bestimmte Leute mit ganz bestimmten Lebern und ganz bestimmten Gehirnen. Ich kann es nicht.
Richtig. Und bis man die Ausdauer hat,
Nein. Ich bleibe bei meinem Fencheltee und dann muss ich halt nur mal ab und zu öfter mal auf Toilette rennen, aber das merkt man dem Manuskript, glaube ich, nicht an.
Das zwingt einen aufzustehen. Ist doch auch schön.
Wegen Thrombose, da hast du natürlich recht. Florian, jetzt haben wir schon eine Stunde miteinander gesprochen. Ich hab's dir im Vorfeld gesagt, es geht ratzfatz.
Die Zeit.
Das sind diese 24 Stunden, du weißt, ne? Das ist NRW. Ist fürchterlich.
In Bayern ist der Tag schon rum.
Die haben da jetzt schon ihre zwei, drei guten Abendmast getrunken, ne? Und gehen jetzt ins Bett. Das ist wohl so, ne?
So wird es sein.
Nein, Florian, also ich überlege noch gerade, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, so wie du arbeitest, was du so machst. Und ich kann nur sagen, also als Autor sollte man oder kann man sehr gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ich habe dich da als einen ganz sympathischen Kerl kennengelernt, auf den ich mich wirklich, wirklich einlassen würde. Und weil es ist auch ganz wichtig, finde ich, und deswegen ist auch so ein Podcast ganz schön, weil wenn man mit so einem Manuskript, mit so einem Buch da schwanger geht und das ist ganz wichtig, dass du jemanden an der Seite hast, mit dem du einfach gut kannst, ne? Also ich könnte gut mit dir und ich glaube, gebe ich gerne danke. Ich glaube, deswegen kann ich das auch uneingeschränkt empfehlen. Also wer da mal jetzt Fragen hat demnächst, der kann sich hier an Florian melden und mal mit ihm mal besprechen und das ist eine ganz klasse Sache. Ja, ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch ein bisschen beobachten. Ich würde auch mal sagen, ich hoffe, da würdest du dich auch bereit erklären, dass wir so eine Sache nochmal irgendwann in nächster Zeit.
Sehr gerne. Also wir können es gerne vertiefen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, das durchgehen. Und ja, wenn vielleicht jemand auch konkrete Punkte hat, die er vertieft sehen will, können die jeweiligen Autoren dich ja vielleicht auch anschreiben mit Fragen oder Vorschlägen oder sonst was. Wenn es was Projektbezogenes ist, also wenn jemand Interesse hat, wenn ihr schon an eurem Projekt arbeitet oder das abgeschlossen habt oder wie auch immer und vielleicht nur Fragen habt, wie jetzt so der weitere Ablauf konkret ist, weil ich habe ja jetzt eben sehr viele verschiedene Varianten mit 1000 Stellschrauben beschrieben, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal unverbindlich, machen wir einen Termin und lernen uns erstmal kennen und wie gesagt, beschnuppern uns ein bisschen, dass ihr nachvollziehen könnt, wie ich arbeite oder wie wir dann gemeinsam arbeiten, muss man ja sagen. Und dann versuchen wir uns ein bisschen aufeinander einzulassen. Und wenn das hoffentlich funktioniert, dann geht es von da aus weiter. Und dann schaut man, wohin das dann führt. Und ja, wenn wir hier noch was vertiefen, also ich komme sehr gerne zurück und schließe mich dann mit dem Rudi kurz über welche Fragen auch immer. Keine Ahnung, wie lektoriere ich meinen eigenen Text,
ja, damit viele, Florian
überflüssig
wird oder so. Viele, es ist einfach so, Florian, das geht dir ja auch schon mal so. Das kann auch gleich sein, wenn wir hier fertig sind mit unserer Aufnahme, dass mir noch was einfällt, dass ich denke, ach Gott, da hättest du ja auch nochmal. Und andere Autoren oder so haben bestimmte vielleicht spezifische Fragen und das würde ich einfach gerne dann nochmal mit dir vielleicht zum späteren Zeitpunkt mal so durcharbeiten. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, die jetzt spezifisch sind, ihr könnt, wie gesagt, an Florian direkt gehen oder ihr schickt mir die, ich sammle diese mal so ein bisschen und dann arbeiten wir die im nächsten Podcast einfach mal ein bisschen auf. Ich würde mich darüber sehr freuen, weil ich finde, die Stunde war jetzt wieder ruckzuck rum und würde mich einfach freuen, wenn wir uns dann nochmal da in dieser Thematik da reinknien ein bisschen und zusammen durchackern, ein bisschen Spaß haben dabei, weil Lachen ist auch immer ganz gut bei der ganzen auch ernsthaften Arbeit, die wir dann natürlich auch immer betreiben, aber der Spaß darf da nie zu kurz kommen. Florian, was soll ich sagen? Es regnet bei mir immer noch. Die Hunde müssen raus. Ich werde mir also die dicke Jacke anziehen müssen. Es war super schön, das Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Tipps und sehr viele Anregungen, auch für mich jetzt als Autoren. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich würde mal sagen, ich freue mich schon auf unsere nächste Session, die wir dann auch machen werden. Für dich alles Gute und bis bald.
Danke, Rudi. Macht's gut. Ciao.